Wir machen heute eine Zeitreise. Wir befinden uns im Jahr 538 vor Christi Geburt in Jerusalem. Vor ungefähr 50 Jahren wurde die Stadt eingenommen von den Babyloniern und die Oberschicht wurde nach Babylonien deportiert. Jetzt regiert das Perserreich und nur noch ganz wenige Menschen leben hier in Jerusalem. Die Stadt ist kaputt und quasi fast leer. Und wo einst der prächtige Tempel von Salomon stand, ist nun nur noch ein Trümmerhaufen. Opfer, wie es das Gesetz Gottes vorschreibt, wurden schon lange nicht mehr gebracht. Der Regierungssitz über Jerusalem liegt im befeindeten Land Samarien. Und die wollen unbedingt vermeiden, dass in Jerusalem wieder Opfer gebracht werden. Denn ihr Heiligtum liegt auf dem Berg Gerizim und nicht auf dem Tempelberg in Jerusalem. Doch Gott hat sein Volk nicht vergessen. Er ist ein gnädiger Gott und bleibt seinem Volk treu. Wie der Prophet Jesaja schon verkündigt hat, Gott wird sein Volk in seine Heimat zurückführen. Und jetzt ist es tatsächlich soweit. Der König Kyros von Persien erlaubt es den Juden, zurück nach Jerusalem zu gehen und ihren Tempel wieder aufzubauen. Und hier setzt unser Predigttext an. Wenn du deine Bibel mitgebracht hast oder deine Bibel-App auf dem Handy hast, dann kannst du jetzt Esra 3 aufschlagen, denn um das Kapitel wird es heute gehen. Ich persönlich finde, dass es einen Unterschied macht, ob ich meine Bibel mitbringe oder den Text nur auf der Leinwand sehe, weil in meiner Bibel kann ich meine Lieblingsübersetzung angucken, ich kann mir Dinge markieren, vielleicht sogar was daneben schreiben. Deswegen, ja, gut, wenn ihr die dabei habt. Ansonsten müsst ihr gut zuhören, es ist ein langer Text, aber ich splitte ihn auf in zwei Teile. Wir schauen uns nämlich jetzt an die Verse 1 bis 7. Zu Beginn des 7. Monats, als die Israeliten sich in ihren Wohnorten niedergelassen hatten, versammelte sich das ganze Volk in Jerusalem. Jeschua, der Sohn von Josadak, und die anderen Priester, sowie Serubabel, der Sohn von Shealtiel, und seine Verwandten wollten den Altar des Gottes Israels wieder aufbauen. Auf ihm sollten die Priester Brandopfer darbringen, so wie es im Gesetz von Mose, dem Mann Gottes, vorgeschrieben ist. Sie errichteten den Altar an seinem alten Platz, obwohl sie in ständiger Furcht vor den anderen Völkern im Land leben mussten. Jeden Morgen und jeden Abend opferten sie für den Herrn. Das Laubhüttenfest feierten sie wieder nach der Vorschrift des Gesetzes. An jedem Tag der Festwoche schlachteten sie die vorgegebene Zahl an Tieren und verbrannten sie auf dem Altar. Von nun an wurden alle Brandopfer regelmäßig dargebracht, ebenso die Opfer bei den Neumondfeiern und allen übrigen heiligen Festen. Auch freiwillige Opfergaben stiftete das Volk für den Herrn. Obwohl das Fundament des Tempels noch nicht gelegt war, begannen die Israeliten am ersten Tag des 7. Monats dem Herrn wieder Brandopfer darzubringen. Dann nahmen sie Steinhauer und Zimmerleute in Dienst und beauftragten Arbeiter aus Sidon und Tyros, Zedernstämme aus dem Libanon auf dem Seeweg nach Jaffa zu bringen. Sie gaben ihnen dafür Nahrungsmittel, Getränke und Öl. Kyros, der König von Persien, hatte es ihnen erlaubt. Krass, oder? Der König von Persien, einem ganz anderen Volk mit auch anderen Göttern, erlaubt es den Juden einfach zurück in ihr Land zu gehen. Und nicht nur das, er erlaubt es ihnen sogar, ihren Tempel wieder aufzubauen. Mich bewegt es so krass, dass Gott seinem Volk solche Gunst bei einem fremden Herrscher schenkt. Gott hat Sehnsucht nach seinem Volk, er bringt sein Volk zurück und er bringt sein Volk zurück zu seinem Heiligtum. Der Text scheint vielleicht auf den ersten Blick etwas kompliziert. Das liegt auch unter anderem daran, dass es eine Kultur beschreibt, die ein bisschen anders ist als unsere. Schauen wir also noch einmal genauer hin. Zurück in ihrer Heimat feiern die Israeliten das Laubhüttenfest. Das ist eins der fröhlichsten Feste, das 7 Tage lang dauert. immer im siebten Monat der Juden, also ungefähr Oktober oder November. Und man kann es ein bisschen mit unserem Erntedankfest vergleichen, nur dass es eben 7 Tage lang geht. Die Israeliten feiern an diesem Fest, dass Gott für sie sorgt. Sie erinnern sich daran, dass Gott sie aus Ägypten befreit hat und ins verheißene Land geführt hat. Darum bauen sie auch diese Hütten aus Laub, um zu symbolisieren, dass sie unterwegs waren und auch, dass sie immer noch unterwegs sind, hin zu Gott, wo ihr und auch wo unser wahres Zuhause ist. Die Israeliten feiern in dieser Woche eben also, dass Gott für sie sorgt, für Essen, für Kleidung, für Unterkünfte, Häuser, Familien. Und sie bringen Gott 199 Opfer. Und sie bringen ihm Freude, Lob und Preis und Anbetung. Sie tun auch das, was sie so lange nicht mehr konnten. Was aber Gottes Gesetz ihnen vorschreibt, sie opfern Gott. Sogar bevor das Fundament für den Tempel gelegt ist. Und sie machen es gerne. So gern, dass sie nicht nur die Opfer bringen, die im Gesetz vorgeschrieben sind, sondern sogar freiwillige Opfergaben. Ihre Priorität ist nicht der fertige Tempel, sondern als Gemeinschaft Gott zu ehren und seinem Gesetz zu folgen. Wir lesen weiter ab Vers 8. Im zweiten Monat des zweiten Jahres nach der Rückkehr begann Serubabel, der Sohn von Shealtiel, Joshua, der Sohn von Jozadak und die anderen Priester und Leviten, sowie alle, die aus der Verbannung nach Jerusalem heimgekehrt waren, mit dem Wiederaufbau des Tempels. Die Aufsicht über die Bauarbeiten gaben sie den Leviten, die 20 Jahre und älter waren. Jeschua, seine Söhne und Verwandten sowie Kadmiel und seine Söhne, die Nachkommen von Hodavia, leiteten gemeinsam die Männer an, die den Tempel wieder errichteten. Die Leviten aus der Sippe Henadad gehörten ebenfalls zu den Aufsehern. Als die Bauleute den Grundstein für den Tempel des Herrn legten, standen die Priester in ihren Gewändern daneben und bliesen die Trompeten. Die Leviten aus der Sippe Asaf schlugen die Zimbeln und lobten den Herrn. So hatte es schon David, der König von Israel, angeordnet. Sie priesen Gott und sangen im Wechsel das Lied: Der Herr ist gütig. Seine Gnade für Israel hört niemals auf. Als der Grundstein für den Tempel des Herrn gelegt war und die Loblieder erklangen, brach das ganze Volk in lauten Jubel aus. Doch während die einen vor Freude jubelten, weinten die älteren Priester, Leviten und Sippenoberhäupter laut, denn sie hatten den ersten Tempel noch gekannt. Man konnte die Freudenschreie vom Wein kaum unterscheiden. Der Lärm war so groß, dass er noch in der Ferne zu hören war. Da steckt so viel drin in dem Text. Ich habe nur einen Gedanken daraus genommen, aber ich lade euch ein, den Text in der Woche immer mal wieder zu lesen und zu gucken, was Gott und der Text, Gott durch den Text euch noch anderes darin zeigen möchte. Mein einer Gedanke, den ich mit rausnehme, ist: Was ist deine Priorität in deinem Leben? Was ist unsere Priorität als Gemeinde? Ist Gott die Priorität in meinem Leben oder ist Gott ein Teil, den ich reinquetsche? Habe ich meine Pläne, die ich fest in meiner Hand halte und von denen ich nicht abrücke? Habe ich meine To-Dos, mein Studium, meine Familie, mein Haushalt, meine Karriere, mein Sport? Als Gemeinde vielleicht einen bestimmten Ort für den Greifbar-Gottesdienst? Und wenn ich das oder das erreicht habe, dann kann ich mir wieder Zeit nehmen für Gott, für die Gemeinde, dann kann ich mich wieder um andere kümmern. Und wenn wir den Gottesdienstraum haben, dann können wir wieder richtig Gottesdienst feiern. Aber erst muss noch das und das und das erledigt werden. Die Israeliten hätten das auch sagen können. Sie sind in diesem Land nicht sicher. In Vers 3 haben wir gelesen, sie mussten in ständiger Furcht vor anderen Völkern leben. Wer weiß, wie lange Kyros ihnen noch erlaubt, in Jerusalem zu sein? Sollten sie nicht zuerst den Tempel bauen? zumindest die Wände als Schutz. Und wenn sie das fertig haben, dann können sie doch das Fest feiern. Erst setzen sie ihre Pläne um, den Tempel aufzubauen, und dann können sie Gott loben und ihm opfern. Das hätte Gott doch sicher verstanden. Aber ihre Priorität war nicht ihre Sicherheit. Auch nicht das Gebäude. Ihre Priorität war es, Gott in Gemeinschaft anzubeten. Zuerst Gott und von da aus alles Weitere. Ihre Priorität ist, Gottes Wort und sein Gesetz zu halten. Deswegen bringen sie die Opfer, die vorgeschrieben sind, schon bevor der Tempel fertig ist. Lasst uns das doch auch als Gemeinde tun, gerade in diesen Zeiten. Lasst uns wieder Gottes Gesetz priorisieren. Lasst uns wieder gemeinsam Gott feiern. Für uns heute gilt natürlich nicht mehr, Brandopfer darzubringen. Aber wir opfern auch vielleicht unsere Zeit, unser Handeln, unsere Herzen. Denn was steht im Gesetz? Was ist das, was wir machen sollen? Im Neuen Testament lesen wir, dass ein Schriftgelehrter genau das Jesus fragt. Und Jesus sagt, oder die Antwort darauf ist, es gibt nur einen Gott und keinen außer ihn. Nicht meine Pläne, nicht meine Zeit, nicht mein Geld, nicht mein Erfolg. Es gibt nur einen Gott. Und Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Und auch seinen Mitmenschen so zu lieben wie sich selbst, das ist viel mehr wert als die Brandopfer und übrigen Opfer, die wir ihm bringen. Wenn wir so leben, dann ist es doch egal, dass wir vielleicht noch kein Okay vom Haus der Begegnung haben, um dort Gottesdienst zu feiern. Dann ist es doch okay, dass wir in einer Turnhalle Gott feiern. Dann ist es doch okay, dass wir keine Live-Musik haben. Denn worauf es wirklich ankommt, ist, dass wir Gemeinschaft haben mit Gott und miteinander. Dass wir uns an Gott und aneinander freuen. Und dann ist der Raum und die Musik und alles Weitere fast egal. Den Israeliten war es auch egal, dass der Tempel noch nicht fertig war. Sie feierten trotzdem und ließen sich nicht davon abhalten. Also lasst uns auch feiern. So lange, bis Gott uns zeigt, wohin er uns führt. So wie er die Israeliten durch die Wüste geführt hat. Und lasst uns geduldig warten. So wie David, der sein ganzes Leben lang auf den Tempel warten musste. Und es dann erst sein Sohn Salomo war, der ihn gebaut hat. Denn Gott geht es eben nicht um das Gebäude. Es geht ihm um uns. Und es sollte uns um ihn gehen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für unser Leben. Mit welcher Priorität, mit welchem Blick gehen wir durch unser Leben? Schauen wir zuerst auf die Herausforderungen, auf die To-Dos, auf unsere eigenen Pläne? Lebst du dein Leben und Gott darf Teil davon sein? Oder ist Gott dein Leben? Lasst es uns auch da machen wie die Israeliten. Lasst uns zuerst Gemeinschaft miteinander und mit Gott suchen und dann zusammen die Herausforderungen und Pläne angehen. So viel im Leben hängt daran, mit welcher Perspektive und mit welchen Prioritäten wir in unser Leben leben. Denkt nur an Petrus, der auf dem Wasser gelaufen ist. Das scheint so unmöglich, wer kann schon auf dem Wasser laufen? Aber solange er auf Jesus geschaut hat, war es möglich. Erst als er den Blick von Jesus abgewendet hat und auf die Wellen, die Bedrohung, die Schwierigkeiten, die Herausforderungen geblickt hat, da sinkt er ein. Vielleicht hast auch du gerade das Gefühl zu ertrinken. Vielleicht hast du viel zu viel zu tun und weißt nicht, wie du das schaffen sollst. Vielleicht geht es dir nicht gut und Besserung scheint nicht in Sicht. Dann mach es wie die Israeliten. Suche Gemeinschaft, komm zu Gott. Blick zuerst auf ihn und geh mit ihm zusammen in die Herausforderungen und die ganzen To-Dos. Denn unsere Perspektive im Leben ist klar. Du bist schon geliebt. Du bist schon gesehen. Du bist nicht allein. Du bist getragen. Du bist geborgen. Gott ist da. Und das ist die Perspektive, aus der du leben darfst. In Dankbarkeit und Freude vor Gott. Amen.